dieses eher langsame, bedachtvolle Arbeiten, dieses sehr behutsame Kommunizieren eben mit allen Beteiligten. Das ist sehr schön, dass man das bei einer Buchproduktion machen kann.
Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Bayerns Beste 2025 im Gespräch mit unabhängigen Verlegerinnen und Verlegern. 10 Neuerscheinungen aus 10 unabhängigen Verlagen sind auf der Empfehlungsliste Bayerns beste Independent-Bücher 2025 versammelt. Damit würdigt das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst das Engagement der Verlage. Zudem macht die Liste Bücher sichtbar, die der Rede und des Lesens unbedingt wert sind. Und des Hörens. Die Podcast-Reihe wird zur Bühne für herausragende Bücher und für die Menschen, ohne die es diese Bücher nicht gäbe. Mein Name ist Christine Knödler, ich bin Kulturjournalistin und habe mit den Verlegerinnen und Verlegern gesprochen. Auf der Empfehlungsliste Bayerns beste Independent Bücher 2025 steht ein Lyrikband, nämlich Streich dieses Wort von Ana Martins Marques aus dem portugiesischen Spanisch, übersetzt von Michael Kegler. Dieser Band ist 2024 im Münchner Hagebutte Verlag erschienen. Und ich begrüße nun den Verleger Martin Pflanzer. Herzlich willkommen, lieber Herr Pflanzer.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Den unabhängigen Hagebutte Verlag gibt es seit 2017. Sie haben sich unter anderem auf Lyrik spezialisiert. Streich dieses Wort ist eine Gesamtausgabe des Werks der brasilianischen Dichterin Ana Martins Marques. Sie wurde 1977 geboren. Warum ist Ihnen diese Dichterin gerade so wichtig, dass Sie sie auch einem deutschen Publikum bekannt machen wollen?
Ja, schlicht und einfach, weil sie mich unglaublich berührt und angesprochen hat. Ich habe ihre Dichtung kennengelernt, das erste Mal in einer Anthologie von der Parasitenpresse. Die haben nämlich zur Latinale 2021, das ist eben dieses lateinamerikanische Festival in Berlin, da haben die eine Anthologie rausgebracht mit den Dichterinnen, die von den Übersetzern und Übersetzerinnen eingeladen worden sind. Und ja, als ich diese Gedichte gelesen habe, die haben mich unglaublich berührt und da habe ich mich gleich darin verliebt und habe den Michael Kegler, den Übersetzer, kontaktiert und habe dann praktisch bei ihm offene Türen eingerannt, weil er sich sehr gefreut hat, dass jemand weitere Gedichte oder sogar einen ganzen Gedichtband übersetzen lassen möchte.
Es ist eine zweisprachige Ausgabe geworden, nämlich wir lesen den deutschen Text und direkt danach den portugiesischen. Das macht natürlich schon sehr viel aus, dieser stete Wechsel. Da gibt es Gedichte, die heißen Geschichte oder Größen. Und darin wird Welt vermessen und auch gewogen regelrecht. Und ich fand so beim Lesen, aus dem konkreten Gewicht wird etwas Gewichtiges, also das, was wichtig ist. Ist das sowas wie ein gemeinsamer Nenner der Gedichte oder was sind denn die thematischen Schwerpunkte?
Ja, das kann man so sagen, dass es immer wieder eine Gewichtung stattfindet. Aber um beim Bild der Gewichte zu bleiben, aus einer Leichtigkeit raus, also aus einer sprachlichen Leichtigkeit, aus einer thematischen Leichtigkeit. Ana Martins Marques beschäftigt sich sehr viel auch mit alltäglichen Dingen, mit einfachen Dingen, mit einfachen Beobachtungen. Und da gibt es dann immer einen Schlüsselmoment, der am Anfang oder in der Mitte oder am Ende kommen kann von dem Gedicht. Aber da manifestiert sich dann so eine Art existenzielle Einsicht. Also und da geht es dann sehr ins Philosophische. Unter dieser sehr leichten Oberfläche ist dann eine unglaubliche Tiefe. Der Gedichtband ist ja sehr umfangreich. Der gliedert sich dann in 4 Kapitel. Da geht es zuerst um den Tod tatsächlich, dann um die Sprache, dann um das Reisen und am Ende auch um das Aufhören mit dem Rauchen. Also da sieht man auch die Bandbreite. Ich denke, dass das verbindende Element ist die Sprache, die eben immer wieder schwebt zwischen Erklären und Offenlassen. Und an diesen Grenzen der Sprache bringt sie auch Persönliches rein. Es ist immer wieder spürbar, dass es sich um persönliche Erlebnisse oder Personen auch handelt, also die sie kennt. Aber das hat dann eine Allgemeingültigkeit. Ich kann selber leider nicht auf Portugiesisch lesen, aber habe mit dem Michael Kegler zusammen die Texte dann lektoriert auch und sehr viel gesprochen darüber. Und es ist natürlich wunderbar, dass die auch im Portugiesischen enthalten sein können für diejenigen, die das können oder das lernen wollen.
Ich möchte jetzt mal ein Beispiel nennen. Es sind die letzten zwei Zeilen eines Gedichtes, nämlich des Eingangsgedichtes. Die heißen: Ein Gedicht ist nicht mehr als ein schreiender Stein. Das kann man sich natürlich auf der Zunge zergehen lassen, allein vom Klang her, aber es ist auch ein ganz starkes Bild. Und ganz am Ende heißt es dann: Bitte streich dieses Wort. Und Streich dieses Worts heißt nun auch dieser Lyrikband. Warum ist es gerade zu diesem Titel gekommen?
Ja, das müsste man natürlich die Dichterin selber fragen. Ich kann nur sagen, was ich vermute oder was ich rausspüre aus den Gedichten, ist eben dieser ständige Kampf, aber auch dieses Spiel damit, die Dinge, die in einem sind, auszudrücken. Und die innere Welt, die da spürbar wird, ist oftmals eine größere, als in der Sprache überhaupt möglich ist, auszudrücken. Also das ist wie ein Paradox. Wir müssen Dinge aussprechen, um sie zu benennen. Aber in dem Moment, wo wir sie benennen, geben wir ihnen einen Namen, der eigentlich gar nicht der Komplexität dieser Dinge oder dieses Gefühls oder was auch immer wir ausdrücken möchten, gerecht wird. Und darum definiert sie eigentlich auch immer wieder die Sprache neu und hinterfragt auch immer wieder die Sprache. Also erinnert immer wieder mit solchen Sätzen wie oder mit solchen Versen wie eben dem schreienden Stein daran, dass da etwas ist, was sich einen Weg sucht, aber eben in dieser Form der Sprache stattfindet und wir da immer auf der Suche bleiben, immer unterwegs nach einem Festhalten. Und kurz werden die Sachen dann auch festgehalten, manifestieren sich, aber dann sind sie wieder in diesem Offenen. Und da gibt es wirklich wunderschöne Umschreibungen in diesem Buch.
Für mich steckte da viel von Ingeborg Bachmann drin, also diese Art der auch der sprachlichen und philosophischen Auseinandersetzung.
Er ist tatsächlich ein großes Vorbild für Sie.
Also ein überaus tatsächlich sehr besonderes Buch, das in einem sehr besonderen Verlag erschienen ist, nämlich im Hagebutten Verlag. Man kann in den Herbst denken an diese leuchtend roten Tupfer von Hagebuttenbeeren in bunt gefärbten Laub. Wie kam es denn zu dem Namen?
Für uns war es erstmal ein schöner Name, also die Aida Alavi, mit der ich das erste Buch gemacht habe. Das war auch ein Lyrikband, eine Anthologie aus dem persischen Sprachraum. Und sie hat gemeint, sie findet das Wort so schön, also den Klang des deutschen Wortes Hagebutte. Und ich war natürlich sehr dankbar. Als Grafiker habe ich gesagt, gut, ein kleiner roter Klecks ist eigentlich sehr, sehr markant als Logo. Und ja, aber währenddessen ist uns schon aufgefallen, dass das eben eine wunderschöne Allegorie ist für eben auch dieses Dazwischensein, die auch für die Sprache, für die Menschen, weil eben die Hagebutten die Früchte der Rose sind, also der wilden Rose. Und sie haben eben gleichzeitig eine Zartheit, diese Rosen, aber dann auch eine sehr schöne, starke Frucht. Und die Pflanze hat auch starke Wurzeln. Und das ist eine schöne Allegorie für die Sprache, die eben auch sehr zart beginnt, sehr, vielleicht nur mit einer Idee, mit etwas sehr Zerbrechlichem, was man eben wiederum wie Ana Martins Marques versucht festzuhalten an dieser Grenze zwischen Innerem und Äußerem. Und wenn man das einmal geschafft hat und wenn sich das dann manifestiert hat, zum Beispiel in einem Text, in einem Gedicht, dann hat das eben eine Präsenz, dann ist das in der Welt und dann hat das eben auch eine Stärke und dann hat das eben auch eine Frucht, die jemand anderes ja ernten kann, indem er es liest, indem er selber dann dieses Konzentrat dieser ganzen Gedanken und Gefühle wieder in seine eigene Welt nehmen kann und das dann betrachten und genießen und ja, damit dann wieder etwas anfangen kann.
Wenn man Ihnen so zuhört, dann weiß man, warum man einen Verlag wie den Hagebutten Verlag ganz dringend braucht, warum es überhaupt diese kleinen, unabhängigen Verlage braucht, die dann eben Bücher machen, wie Sie es jetzt beschrieben haben, denn das klang jetzt wirklich wie so eine Art verlegerisches Credo, für das ich Ihnen sehr, sehr danke. Und jetzt ist aber natürlich, ist eine große Herausforderung, so einen unabhängigen Verlag zu führen. Worin liegen die Chancen?
Ja, ich denke, die Chancen liegen darin, Menschen kennenzulernen. Also Menschen auf beiden Seiten dieser Buchentstehung, dieser Buchgeburt, wenn man es so sehen will. Also einerseits der Weg, den man gemeinsam geht mit einem Team von Leuten, die eben an einem Buch arbeiten. Natürlich allen voran die Autoren, dann die Übersetzer, auch die Illustratoren und Illustratorinnen, wo wir auch einen großen Schwerpunkt haben bei uns im Verlag. Wir haben ja auch viele Kinderbücher. Also wir haben ja zur Hälfte Kinderbücher, zur Hälfte Erwachsenenbücher. Und dann eben das Weitergehen dieses Weges in den Lesungen, im Kontakt mit den Menschen, die dann diese Bücher dann lesen. Und das versuche ich auch, ja, vielleicht ein bisschen untypisch, ich weiß nicht, wie andere Verlage das machen, aber ich versuche das über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, sondern das sind wirklich Werke, die uns länger begleiten.
Was hat Sie denn überhaupt dazu gebracht, diesen unabhängigen Verlag zu gründen?
Einerseits, weil ich aus dieser kreativen Ecke komme. Also ich habe Kunst studiert. Ich habe mich schon immer sehr viel begeistert für alles, was irgendwie lebendig, kreativ, ja, vielleicht auch ein bisschen wahnsinnig, verrückt ist. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass mir das sehr gefällt, auch von der Arbeitsweise. Dieses eher langsame, bedachtvolle Arbeiten, dieses sehr behutsame Kommunizieren eben mit allen Beteiligten. Das ist sehr schön, dass man das bei einer Buchproduktion machen kann.
Welche Rolle spielen denn Empfehlungslisten wie die Bayerns beste Independent-Bücher?
Ich denke, eine sehr wichtige, allein schon dieses aktuellste Beispiel eben mit Ana Martins Marquez ist wunderbar, weil wir haben für dieses Buch eigentlich fast überhaupt keine Reaktionen bekommen, also auch keine Rezensionen, es wurde nicht in der Presse aufgegriffen. Gut, Lyrik hat sowieso einen schweren Stand in Deutschland oder vielleicht generell lesen die Leute leider wenig Lyrik, was ich natürlich nicht verstehen kann. Aber solche Listen tun manchmal zum ersten Mal, wie es jetzt der Fall ist, darauf hinweisen, dass das etwas sehr Besonderes ist. Und ja, allein das ist schon Gold wert. Und dann natürlich die ganzen Dinge, die damit noch einhergehen. Also Bayerns beste Independent-Bücher bemühen sich auch sehr, dass die Bücher dann sichtbar werden auf verschiedenen Buchmärkten, auf der Frankfurter Buchmesse. Also da ist auch in den letzten Jahren viel passiert, um die Bücher sichtbar zu machen. Und ich denke, auch die Buchhandlungen haben da inzwischen ein größeres Bewusstsein dafür, nehmen diese Liste eher wahr. Und ja, als kleiner Verlag ist es schon schön, wenn man schon mal ein kleines Entree hat, wenn man völlig unbekannt ist und in eine Buchhandlung kommt. Und dann kann man sagen, okay, das ist eins von Bayerns besten Independent-Bücher. Da hat man schon mal ein Gesprächsthema.
Danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, für den Blick hinter die Kulissen und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und natürlich dem Buch auch. Danke.
Ja, ich bedanke mich auch. Es ist wunderbar, dass Sie diesen tollen Podcast machen. Das habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Das ist auch eins der schönen Dinge, die eben bei diesen Bayerns besten Independent-Büchern noch so by the way passieren. Das ist auch für mich eine Premiere, dass ich in so einem Podcast dabei sein darf. Also vielen herzlichen Dank. Frau Knödler.
Ich danke Ihnen. Das war Bayerns Beste 2025 im Gespräch mit unabhängigen Verlegerinnen und Verlegern. Mehr Infos zur Empfehlungsliste Bayerns beste Independent Bücher 2025, mehr Infos zu den unabhängigen Verlagen, mehr Infos zu den ausgezeichneten Titeln und alle 10 Podcast-Episoden findet ihr auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, auf der Website des Literaturportal Bayern, auf den Verlagswebsites und auf den Websites der Künstlerinnen und Künstler. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Weiterhören und Weiter